Ihr dürft 2. Mose Kapitel 29 aufschlagen mit mir. Wir haben die letzte Woche angesehen, wie die Priester im Alten Testament eingekleidet waren und was wir davon über Jesus und auch über uns lernen können. Heute bleibt uns zum Abschluss vom 2. Mosebuch noch die Weihe der Priester und des Heiligtums zu besprechen. Und wir lesen hier über Anweisungen, wie das sein soll. Die Weihe von den Priestern selbst wurde dann erst im 3. Mose Kapitel 8 vollzogen. Aber es beginnt hier mit den erforderlichen Opfertieren im Kapitel 29, Abvers 1. Und dies ist es, was du mit ihnen tun sollst. Also mit den Priestern, sie zu heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Nimm einen Jungstier und 2 Widder ohne Fehler, dazu ungesäuertes Brot und ungesäuerte mit Öl gemengte Kuchen, sowie ungesäuerte mit Öl bestrichene Fladen aus Weizengrieß sollst du sie machen. Dann lege sie in einen Korb und bringe sie in dem Korb dar und den Stier und die 2 Widder. Also erinnert uns einmal mehr dran, dass Heiligung nur durch ein Opfer geschieht. Du kannst nicht aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung heilig werden, annehmbar bei Gott, auch nicht ihm ähnlich werden. Die Bibel sagt uns, unsere eigene Gerechtigkeit, unsere Selbstgerechtigkeit ist in Gottes Augen wie ein beflecktes Kleid, auf gut Deutsch wie eine gebrauchte Damenbinde, also absolut unrein, absolut unzureichend. Jesus hat gesagt, der Maßstab für Gemeinschaft mit Gott ist, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und das schaffen wir nie. Das können wir uns nur schenken lassen von einem makellosen, stellvertretenden Opfer. Und das ist natürlich ein Bild für Jesus, hier wie alle Opfer. Wir können uns auch nur sehr begrenzt aus eigener Kraft reformieren. Jesus hat uns aber verheißen, dass er uns verändern wird, während wir ihn betrachten. In seinem Wort, während wir Gemeinschaft mit ihm haben, dann werden wir durch den Geist verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, heißt es im 2. Korintherbrief. Und dann haben wir hier Brot und Kuchen. Das erinnert uns an Gemeinschaft. Na, wenn ihr jemanden einladet, was gibt es dann? Kuchen und Kaffee, also Gemeinschaft. Unser Leben ist nicht irgendwie eine Fabrik, in der wir geistliche Früchte produzieren, so Plastikfrüchte. Es ist mehr so wie ein Garten, wo diese Frucht ganz natürlich wächst aus der Gemeinschaft, die Frucht des Geistes. Vers 4, Aaron und seine Söhne aber sollst du an den Eingang des Zeltes der Begegnung herantreten lassen und sie mit Wasser waschen. Also diese Priesterweihe geschah nicht im Heiligtum, sondern am Eingang. Johannes 10, da hat Jesus gesagt, ich bin die Tür zur Errettung. Und unser Dienst als königliche Priester beginnt damit, dass wir zu Jesus kommen, dass wir uns zu ihm bekehren, dass wir zu ihm umkehren. Und dort am Tor wurden sie gewaschen, mit Wasser gewaschen, ein Bild für Reinigung, für unsere Wiedergeburt, unsere neue Geburt durch den Geist Gottes, vielleicht auch die Taufe symbolisiert hier, die ja äußerlich symbolisiert, was da in unserem Herzen passiert ist, als wir uns Jesus anvertraut haben und er uns eine neue Geburt geschenkt hat. Und diese Waschung hier am Eingang des Zeltes war nur einmal bei der Priesterweihe. Für Aaron und seine Söhne war es vielleicht so wie ein öffentlicher Bekehrungsaufruf. Sie sind da hingekommen, war vor allem wahrscheinlich auch demütigend, mussten da ihr Opfer für ihre Schuld darbringen, gewaschen werden. Also es war offensichtlich, die Jungs sind nicht perfekt. Und Demut brauchen wir, wenn wir gerettet werden wollen, wenn wir zu Gott kommen wollen. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Aber hier einmal wurden sie gewaschen und dann mussten sie nur mehr ihre Hände und ihre Füße waschen am Waschbecken, was wir schon gesehen haben. Das spricht für uns geistig von unserem täglichen Bekennen unserer Schuld. Und das ist eine wichtige Disziplin, wenn wir frei werden wollen von der Macht der Sünde, dass wir die Sünden, die uns bewusst sind, einfach auch Gott bekennen und sagen, ja, bekennen heißt übereinstimmen, ich stimme dir überein, das ist Mist. Dafür brauche ich deine Vergebung. Und seht hier, Aaron und seine Söhne, die wurden gewaschen. Das ist was Passives. Die haben sich nicht selbst gewaschen, die wurden gewaschen. Genauso kannst du dir die Reinigung von deiner Schuld, von deinen Sünden nicht verdienen. Du kannst es nur schenken lassen von Jesus. Und so sagen, ja Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz meine Schuld getragen hast. Und ich will, dass das für mich gilt. Und ich gebe meine Selbstgerechtigkeit, meine Selbsterlösungsversuche auf und ich vertraue mich dir an. Titus 3, Vers 5, er, Gott, rettet uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung in der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Und jetzt nach der Waschung sehen wir zuerst, wie der hohe Priester Aaron eingekleidet wird und er ist ein Bild für Jesus. Vers 5, darauf sollst du die Kleider nehmen und Aaron bekleiden mit dem Leibrock, mit dem Oberkleid des Ephods, dem Ephod und der Brusttasche. Ephod war der Priesterschurz, Brusttasche drauf und ihm den Gurt des Ephods umbinden. Dann setze ihm den Kopfbund auf sein Haupt und befestige das heilige Diadem am Kopfbund. Nimm Salböl, gieße auf sein Haupt und salbe ihn. Also all diese Klamotten, die wir letzte Woche angesehen haben. Stefan, mach's mal das Bild rein zur Erinnerung. Vers 7, auch seine Söhne sollst du herantreten lassen und sie mit Leibröcken bekleiden. Nimm das Salböl, gieß es auf sein Haupt und salbe ihn. Messias bedeutet so viel wie der Gesalbte oder Christos im Griechischen, Christus auf Lateinisch. Also wenn wir sagen Jesus Christus, Jesus ist sein Name, Christus ist sein Titel. Der Gesalbte oder einer seiner Titel, einer der Titel des verheißenen Retters. In Lukas 4 lesen wir davon, er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Zitiert hier aus Jesaja, Kapitel 61, die Verse 1 und 2. Und als er das Buch zugerollt hatte, hatten ja Schriftrollen damals, gab er es dem Diener zurück und setzte sich und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Also Jesus war unser gesalbter Hohepriester, der ein für alle Mal Erlösung für uns erwirkt hat. Und als er seinen Dienst begonnen hat, als er getauft wurde von Johannes dem Täufer, lesen wir in Matthäus 3, als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, der Himmel wurde ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen und eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Also er war unser reiner, perfekter Hohepriester, er war gesalbt, er war zugerüstet durch den Heiligen Geist, genauso wie auch wir für unseren Dienst zugerüstet werden müssen von seinem Geist. Wir können Gottes Werk nicht aus eigener Kraft vollbringen. Als nächstes werden jetzt seine Söhne die Priester eingekleidet und die sind ein Bild für uns. Petrus sagt uns, wir sind ein heiliges Priestertum. Auch seine Söhne sollst du herantreten lassen, Vers 8, und sie mit Leibröcken bekleiden, diese weißen Leinenkleider, die die hatten. Und das ist auch wieder was, was sie nicht selbst gemacht haben. Sie wurden eingekleidet, sie wurden beschenkt, können wir sagen. Genauso wie wir bekleidet werden mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus, mit seinem sündenlosen, heiligen, perfekten Leben. Gott hat nicht nur unsere Schuld gesühnt in Jesus, dass er uns sozusagen unsere schwarze, schmutzige Jacke ausgezogen hat und an Kreuz getragen hat, dass er uns rein gemacht hat und dass wir jetzt irgendwie so nackig vor Gott stehen, irgendwie neutral vor ihm. Nee, wir werden auch bekleidet. Jesus ist nicht nur gestorben für unsere Schuld, er hat auch ein perfektes Leben für uns gelebt, das uns zugerechnet wird im Gegenzug. Also er zieht uns nicht nur unsere schwarze Jacke aus, er zieht uns zusätzlich noch seine weiße Weste an. Und so, du und ich, wenn wir Jesus angezogen haben, sieht der Vater auf uns und sieht uns in Jesus. Und er sagt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und er sieht uns in Jesus, wir sind geborgen, wir sind verborgen in ihm. Und deswegen liebt es der Vater, allen Segen des Himmels über uns auszuschütten in ihm. Und das ist meine Zuversicht, das ist mein Glaube. Und es ist alles nur wegen Jesus. Wir sind so reich beschenkt, oder? Dann umgürte sie, Vers 9, mit dem Gürtel. Wenn wir an die geistliche Waffenrüstung denken, in Epheser Kapitel 6, der Gürtel steht für Wahrheit oder für Wahrhaftigkeit. Also als neutestamentliche Priester Gottes, als seine Diener wollen wir mit Wahrheit umgürtet sein, mit der Wahrheit von Gottes Wort, auch mit Wahrhaftigkeit. Wir wollen einfach ehrliche Leute sein. Und binde ihnen die hohen Turbane um. Gegenstück zum Turban in Epheser 6 ist vielleicht der Helm des Heils, der uns vor Anklagen in unseren Gedanken schützt, vor Verdammnis. Jedes Mal, wenn wir anklagende Gedanken haben, können wir sagen, ja, aber Jesus hat bezahlt, das ist die Wahrheit. So soll ihnen das Priesteramt zu einer ewigen Ordnung sein. Und du sollst Aaron und seinen Söhnen die Hände füllen. Seht ihr, ist auch wieder was sie nicht selbst gemacht haben. Sie haben sich nicht Dinge genommen, Werkzeuge, die sie gebraucht haben, Opfergaben. Ihnen wurden die Hände gefüllt. Und wir haben aus uns selbst auch nicht super viel zu geben. Meine Geduld und meine Liebe und so weiter ist sehr, sehr begrenzt. Jesus hat uns gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und nicht in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, hat Jesus gesagt. Also Weisheit, Geduld, Liebe, Kraft, Geistesgaben. Wir dürfen damit rechnen, wenn wir hingehen und anderen Menschen von Jesus erzählen, anderen Menschen dienen, dass er uns zurüsten wird, dass er uns die Hände füllen wird. Und das Geheimnis dabei ist, dass wir diese Füllung, diese Zurüstung meistens erst erfahren, wenn wir gehen. Das heißt, wir müssen erstmal einen Glaubensschritt machen. Meistens gegen unsere Gefühle. Also ich fühle mich nicht danach, auf die Straße zu gehen. Oder ich fühle mich nicht danach, meinem Kollegen von Jesus zu erzählen. Ich habe es auch nicht, was braucht, um Kinder zu lehren oder für Kranke zu beten oder irgendjemand gottesfürchtigen Rat zu geben. Oder ich habe es nicht in mir zu vergeben, Person, die mich tief verletzt hat. Und oft beten wir so, ja Herr, hier bin ich, liege in meinem Bett, warte auf dich. Und Herr, wenn du mich füllst, dann werde ich aufstehen. wenn ich so das Gefühl habe, dass ich bereit bin und weiß nicht, irgendwie so zitter unter der Kraft des Heiligen Geistes und mir die Haare zu Berge stehen. Aber so funktioniert das nicht. Der Herr würde sagen, vertrau du mir und steige erst aus dem Bett. Steh auf, geh raus. Und dann, wenn du dieses Gespräch auf der Straße beginnst, dann werde ich dich füllen, dann werde ich dir die Worte geben. Oder während du die Hand zur Vergebung ausstreckst, dann werde ich dir die Kraft dafür geben. Corrie ten Boom berichtet so eine Begebenheit aus ihrem Leben. Meistens kennt ihr Corrie ten Boom, eine Frau aus den Niederlanden, deren Familie Christen waren. Die haben Juden versteckt vor den Nazis und sind dann alle im KZ gelandet. Ihre Schwester ist umgekommen in dem KZ. Und viele Jahre später, die hatte so einen Reisedienst, wo sie Menschen von Jesus erzählt hat. Auf einer dieser Konferenzen, die sie da hatte, kam nachher ein Mann auf sie zu und gesagt, weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst, der war einer der Aufseher im KZ. Wenn ich mich recht erinnere, der war sogar an dem Tod ihrer Schwester beteiligt. Und er hatte erzählt, dass er zu Jesus gekommen ist, dass Jesus ihn gerettet hat und verändert hat und hat ihr die Hand entgegengestreckt, hat gesagt, kannst du mir vergeben? Und die Corrie berichtet, also alles in ihr hat sich dagegen gesträubt. War total kalt. Aber sie wusste, das ist Gottes Wille, das ist Gottes Befehl. Und hat sie im Glauben die Hand ausgestreckt und sie beschreibt, als sie ihre Hand ausgestreckt hat, um diesen Mann zu vergeben, wurde sie von der Liebe Gottes erfüllt für diesen Menschen. Übermenschlich, übernatürlich. Und so wirkt Gott auch in unserem Leben. Das ist eine ganz wichtige Lektion. Viele Christen verschlafen ihr Leben, verschlafen Dienstmöglichkeiten, Abenteuer mit Gott, weil sie einfach nur herumhängen und auf irgendein Gefühl warten. Oder manche warten, bis sie endlich verheiratet sind und dann geht das Leben los. Das ist völliger Quatsch. Schritte im Glauben. Jochen ist mir da ein totales Vorbild. Er geht einfach und seht, wie viel Zeugnis er erzählt. Er erlebt Gottes Werken. Seht ihr, Gottes Zurüstung, auch Gottes Geistesgaben sind uns verheißen im Kontext von der Verkündigung des Evangeliums, im Kontext vom Dienst, nicht im Kontext von Rumliegen oder Abhängen. Viele Christen sehen diese Dinge so als Mittel zur geistigen Selbstbefriedigung. Dabei sind es machtvolle, effektive Dienstwerkzeuge. Und so, wenn du diese Dinge erleben willst, dann steh auf. Mach Schritte im Glauben, sei verfügbar für Gott. Verfügbar, um eine verlorene Welt zu berühren mit dem Evangelium. Verfügbar, um den Leib Christi aufzuerbauen und zu ermutigen. Und wenn du das tust, dann wirst du Gottes Wirken an dir und durch dich erleben. Garantiert, versprochen. Ja, warte drauf. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen. Wie heißt es genau? Deren Herz ungeteilt auf ihn gerecht ist. Genau so. Danke, Susanne. Lass uns weiterlesen im Vers 10. Auch sollst du den Stier vor das Zelt der Begegnung heranführen und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Stieres legen. Dann schlachte den Stier vor dem Herrn am Eingang des Zeltes der Begegnung. Nimm von dem Blut des Stiers und tu es mit deinem Finger an die Hörner des Altars. Und alles übrige Blut sollst du an den Fuß des Altars gießen. Und nimm alles Fett, das die Eingeweide bedeckt, dazu den Lappen über der Leber und die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen ist. Das war das Beste. Und lass dies alles auf dem Altar als Rauch aufsteigen. Also es war das Sündopfer für ihre eigenen Sünden. Gott hat sein Volk jahrhundertelang auf Jesus vorbereitet. Auf das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Niemand war gut genug für Gott, nicht mal die Priester. Und Gott hat es seinem Volk das eingetrichtert, dass Erlösung, dass Befreiung von Schuld, dass Gemeinschaft mit Gott, Annahme bei Gott durch einen makellosen Stellvertreter kommt, dass deinen Platz einnimmt, Platz des Schuldigen, dass deine Schuld trägt. Und so, wenn diese Priester, wenn diese Menschen ihre Hand auf den Kopf dieses Opfertieres gelegt haben, reingepresst, praktisch ihre Schuld, ihre Sünde symbolisch auf dieses Tier übertragen. Und dann hat der Priester, in dem Fall jetzt hier bei der Einsetzung der Priester, das Tier geschlachtet. Diesem Tier die Kehle durchgeschnitten. Und der Anbeter, der hat gespürt, wie dieses Tier begonnen hat zu zittern und zu röckeln und wie es zusammengebrochen ist und beobachtet, wie es verblutet. Krasses Bild. Meine Sünde bringt meinem Stellvertreter den Tod statt mir. Und deswegen, dafür darf ich leben in Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Grundlage für die Vergebung. Im Englischen gibt es diese Hymne: What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Was kann meine Sünde wegwaschen? Nichts als das Blut Jesu. Und wenn wir vom Blut Jesu sprechen, ist es eben diese Opfersprache. Es spricht über sein Leben, das er für uns gegeben hat. Sein stellvertretendes Opfer für mich. Ja, warum ist denn das nötig? Könnte Gott nicht einfach so vergeben? Nein. Warum nicht? Weil Gott gerecht ist. Und weil Gott zornig ist über Sünde, weil sie sein heiliges Wesen beleidigt und weil sie uns kaputt macht. Seht ihr, Gott ist gleichzeitig gerecht und barmherzig. Ein Richter, der zu einem Verbrecher sagt, ich habe dich lieb, ist schon gut, ich lasse dich gehen, der ist vielleicht barmherzig, aber der ist ganz sicher nicht gerecht. Und wir sind Schwerverbrecher vor dem heiligen Gott. Leg nur mal die 10 Gebote an dein Leben an. Immer Gott geliebt, an erster Stelle gehabt in deinem Leben. Immer die Eltern respektiert und gehorsam. Nicht lügen, nicht stehlen, nicht begehren, irgendwas, was dem anderen gehört. Jesus sagt, wenn du einer Frau lüstern hinterher siehst, dann hast du schon die Ehe gebrochen mit ihr und so weiter und so fort. Leg das mal an dein Leben. Jesus hat gesagt, wer einen Hass hat in seinem Herzen, ist schon Mörder in seinem Herzen. Schon Mörder geworden. Gesetzesbrecher. Ich meine, leg diesen Maßstab an dein Leben an. Schaffst du eine Sünde pro Tag, dann werden das im Jahr 365. Schaffst du 3 Sünden pro Tag, dann wären es schon 1000 im Jahr und dann rechne das mal auf dein Leben hoch. In Wahrheit ist wahrscheinlich viel mehr. Also die Wahrheit ist, wir stehen als absolute Schwerverbrecher vor einem heiligen Gott. Und er ist gerecht. Aber er liebt dich auch leidenschaftlich und aufopfernd. Aber er kann sich nicht selbst verleugnen. Seine Gerechtigkeit. Er braucht eine gerechte Grundlage, um dir deine Schuld zu erlassen. Am besten illustriert es diese Geschichte, die ich immer wieder erzähle, Geschichte von einem Kapitän, der Passagiere mitnimmt, so ein altes Segelschiff, und er nimmt seine alte Mama mit. Vielleicht das letzte Mal, dass er die alte Frau mitnimmt. Und als sie so unterwegs sind, kommt der Schiffskoch zu ihm und sagt, Captain, wir haben ein Problem, es wird geklaut. Irgendjemand klaut Lebensmittel und wisst, auf so einem Schiff waren die Lebensmittel rationiert. Man weiß nicht genau, wie lange man unterwegs ist. Also wenn jetzt einer selbstsüchtig ist und den anderen das Essen wegfrisst, dann kann es die ganze Mannschaft gefährden. Und der Kapitän sagt, das geht so nicht. Das ist nicht richtig, können wir nicht durchgehen lassen. Wenn wir diesen Dieb erwischen, dann wird er an den Mast gebunden und ausgepeitscht, wie das damals war, wird bestraft. Vergeht wieder eine Zeit, Der Koch kommt wieder zum Käpt'n, sagt, es wird wieder geklaut. Aber diesmal haben wir den Dieb erwischt. Und er ahnt schon, wer war der Dieb? Die Mutter von dem Kapitän. Was soll der Kapitän machen? Er liebt seine Mama, weiß, die alte Frau würde es vielleicht gar nicht überleben, die Strafe auf sich zu nehmen. Auf der anderen Seite, was würden die Matrosen denken, wenn er sagt, weil es meine Mama ist, ist schon gut, mache ich eine Ausnahme. Es wäre nicht gerecht. Der Kapitän weiß es. Deswegen sagt er, bindet sie an den Mast. Und dann, als dieser Matrose mit der Peitsche ausholt, um die Mutter zu bestrafen, passiert was Außergewöhnliches, nämlich der Kapitän selbst tritt nach vorne und beugt sich schützend über seine Mama und fängt die ganzen Schläge auf, die sie verdient hat. Und ihr kennt jemanden, der das für uns getan hat. Jesus. Gott selbst wurde Mensch, hat ein perfektes Leben gelebt, das wir nicht leben können, ist unser makelloses Opfer geworden. Und er selbst hat unsere Schuld getragen an Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigartigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gilt es für jeden? Nein, nicht automatisch, nur für den, der es für sich persönlich annimmt. Der sagt, ja, Jesus, ich habe es verstanden. Ich bin schuldig, ich brauche Vergebung. Ich kehre um zu dir. Du darfst Gott sein in meinem Leben und mein Herr. Und ich setze mein Vertrauen auf dich. Römerbrief sagt uns, dass im Alten Testament die Sünden nur kurzfristig bedeckt wurden von diesen Tieropfern. Hebräer 10, Vers 4 auch, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Also das Leben von Tieren kann unsere Schuld, unsere Sünde nicht aufwiegen. Ein Mensch, der sich diesem Opfertier anvertraut hat, sozusagen im Alten Testament, hat im Glauben vorausgeschaut auf Jesus. Jesus war Gott, er wurde einer von uns, er wurde Mensch. Er hat dieses makellose, sündlose Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und deswegen war er fähig, unsere Schuld zu sühnen. Hebräer 9, Vers 12, nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für alle Mal in das himmlische Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Erlösen heißt freikaufen. Jesus hat uns freigekauft. Er hat die Strafe, die wir zahlen müssen, auf den Tisch gelegt. Du bist frei, befreit von Schuld. Und dadurch ist Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott möglich. Römer 3, Vers 25. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter die Nachsicht Gottes. Also die im Alten Testament haben vorausgeschaut auf Jesus. Dieses Opfertier, was sie dargebracht haben, war sozusagen die Kreditkarte. Und die wurde eingelöst, der Kredit wurde eingelöst durch Jesus am Kreuz. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Ein bisschen kompliziert, ich lese nochmal aus einer moderneren Übersetzung vor, neue evangelistische Übersetzung. Doch werden sie allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Lass uns in Vers 14 weiterlesen. Das Fleisch des Stiers aber samt seiner Haut und dem Inhalt seines Magens sollst du außerhalb des Lagers verbrennen. Ein Sündopfer ist es. Es war unrein, genauso wie unser Fleisch. Fleisch ist ein biblischer Ausdruck für unsere sündigen Impulse in uns. Hebräer 13, Vers 11, die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohenpriester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Also auch das ist ein Bild für Jesus. 2. Korinther 5, den, der die Sünde nicht kannte, ist für uns zur Sünde gemacht worden, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Sein Leib wurde als unreiner, als verfluchter außerhalb der heiligen Stadt an ein Kreuz genagelt. Jesus hat sich nicht geschämt, für dich ausgestoßen zu sein und ausgelacht zu sein und angespuckt zu werden, verspottet zu werden, verhöhnt zu werden, nackt am Kreuz den Tod eines Schwerverbrechers für dich zu sterben. Und dann heißt er weiter im Hebräerbrief, deshalb lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Und er schreibt, Schreiber des Hebräerbriefes, schreibt es an Jünger Jesu, die von den Juden verfolgt wurden und ausgestoßen wurden damals. Also lasst auch uns nicht Angst haben, Außenseiter zu sein, um Jesu willen, seine Schmach zu tragen. Er hat sich nicht geschämt, für dich zu sterben. Jetzt schäm du dich nicht, für ihn zu leben. Selbst wenn das bei deinen Freunden oder in der Gesellschaft, ganz sicher auch in den Medien, nicht als koscher, als cool angesehen wird, es nicht politisch korrekt ist. Wenn du sagst, es gibt nur einen Weg zu Gott und das ist Jesus, es gibt nur eine Wahrheit oder es gibt eine Wahrheit überhaupt und das ist Jesus und sein Wort. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, hat er gesagt. Und ich folge ihm, auch wenn es nicht populär ist. Hey, das wird heutzutage als sehr eng und als arrogant und als intolerant ausgelegt. Was natürlich totaler Quatsch ist, denn was ist Toleranz? Toleranz heißt ja erstmal eine eigene Überzeugung haben und zu dieser Überzeugung zu stehen. Aber auch die Ansicht des anderen und den anderen mit seiner anderen Meinung stehen zu lassen, selbst wenn ich nicht damit übereinstimme. Und in Frieden mit ihm zusammenzuleben, das ist Toleranz. Und natürlich tun wir das als Nachfolger Jesu oder natürlich sind wir zumindest berufen, das zu tun. Wir sollen friedliebende Menschen sein, tolerante Menschen. Jesus hat uns gelehrt, alle Menschen zu lieben. Aber was wir nicht tun, ist zu sagen, alles ist gleich. Nee, wir glauben, es gibt eine Wahrheit. Und die ist Jesus und sein Wort. Und danach ist Jesus der einzige Weg zu Gott. Und danach gibt es richtig und falsch. Oder es gibt sowas wie Sünde. Und die Ehe ist zwischen einem Mann und einer Frau. Und Abtreibung ist Mord. Und Eltern sind berufen, ihre Kinder zu erziehen und so weiter und so fort. Und das ist politisch nicht korrekt in unserer Zeit heute. Und das lassen liberale, linkslastige Journalisten, Politiker, Prominente nicht stehen. Die sind sehr intolerant uns gegenüber. Und ihr könnt das in jeder beliebigen Talkshow beobachten. Die laufen alle mehr oder weniger nach demselben Schema ab. Ist natürlich alles inszeniert. Da wird meistens einer oder vielleicht zwei, eine Minderheit auf jeden Fall, von Außenseitern, die gegen den Strom schwimmen, eingeladen und dann ein paar Liberale, die dann gemeinsam mit dem Moderator da draufhauen auf die Ehe. Und die lassen dann ausreden, die werden unterbrochen, die werden lächerlich gemacht, die werden mit der Fundamentalismus oder wenn es sein muss, sogar mit der Nazikeule beschwungen, obwohl es vielleicht keinen echten Anlass dafür gibt. Da gibt es persönliche Angriffe und Untergriffe. Und das Publikum ist natürlich auch nach den Kriterien eingeladen. Da gibt es den Vorklatscher oder den Vorbuhrufer, wo dann alle nachmachen, der von der Redaktion gesteuert ist. Und das dient alles dazu, um diese Außenseitermeinung und meist sogar diese Person nicht stehen zu lassen in der Öffentlichkeit. Das darf einfach nicht sein. Und das ist totale Intoleranz. Ich habe diese Woche auf YouTube ein interessantes Video von der Eva Herrmann gesehen, die ja als Insiderin es auch erlebt hat. Und die hat da die Dramaturgie von so Talkshows erklärt. Und das ist im Wesentlichen, wie die Dinge ablaufen. Das hat dieses Gefühl bestätigt, was ich eh schon immer hatte. Diese heutige neu definierte, umdefinierte Bedeutung von Toleranz lautet heute so: Du musst dich erstmal diesem Dogma des Relativismus unterwerfen, dass alles gleich ist, dass alles okay ist, dass jede Meinung so gut ist wie jeder andere und jeder Lebensstil so gut ist wie jeder andere und du überall mitschwimmst und dann darfst du in einem gewissen Maß mit Toleranz rechnen. Selbst wenn du die abgefahrensten Ansichten hast, dann sagen die Leute noch, oh, aber das ist interessant und das ist noch okay. Aber sobald du eine absolute Aussage machst oder sogar den Namen Jesu in den Mund nimmst, dann geht die Hölle los. So ist es, rechnet damit. Lasst euch nicht überraschen davon. Jesus hat uns das vor 2000 Jahren schon gesagt. Wenn sie ihn so behandelt haben, dann wird es uns nicht anders ergehen. Wir müssen einfach realistisch sein an dem Punkt. Und auch mutig seid. Er ist mit uns, außerhalb des Lagers. Vers 15, danach nimm den einen Widder und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Widders legen. Dann sollst du den Widder schlachten und sein Blut nehmen und es ringsum an den Altar sprengen. Und du sollst den Widder in seine Stücke zerlegen, seine Eingeweide und seine Unterschenkel waschen und sie auf seine Stücke und auf seinen Kopf legen. Den ganzen Widder aber sollst du auf dem Altar als Rauch aufsteigen lassen. Ein Brandopfer für den Herrn ist es, ein wohlgefälliger Geruch. Ein Feueropfer ist es für den Herrn. Also hier das Brandopfer. Da wurden wieder die Sünden auf das Tier gelegt. Prinzip gesagt, ich habe versagt, dir das Beste zu geben, alles von mir zu geben. Und das Opfer gibt jetzt sozusagen sich ganz, um dein Versagen zu sühnen. Und der Anbetende hat durch dieses Brandopfer, das für völlige Hingabe steht, gesagt, ich entscheide mich jetzt voll für dich zu leben. Es spricht von voller Hingabe. Ich will Gott lieben, ich will Gott gehorchen mit allem, was ich bin. Und wir lesen hier, das ist ein Wohlgeruch für den Herrn. Das dritte Opfer, was dargebracht wurde, war das Einsetzungsopfer. Ab Vers 19. Und nimm den zweiten Widder und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Widders legen. Dann sollst du den Widder schlachten und von seinem Blut etwas nehmen und es auf das rechte Ohrläppchen Aarons und das rechte Ohrläppchen seiner Söhne tun, auch auf den Daumen ihrer rechten Hand. Rechte Hand ist die bessere Hand im Normalfall, die meisten sind Rechtshänder. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und auf die große Zehe ihres rechten Fußes. Also wir sind ganz objektiv gesprochen nicht würdig, ihm zu dienen, als seine heiligen Priester. Aber wir werden würdig gemacht von Jesus. Hier das Blut auf das Ohr, das Organ, mit dem wir hören, was unsere Gedanken beeinflusst. Den ganzen Schrott, den wir uns reingezogen haben. Und das Blut auf den Daumen, die Dinge, die wir tun. Das Blut auf die Zehe, dort, wo wir hingehen. All unser Versagen in diesen Bereichen weggewaschen durch Opfer. Jesus hat dich wirklich reingemacht. Wir können ihm in Freiheit mit Zuversicht dienen, Wir müssen nicht verfolgt sein und verdammt sein von unserem Versagen in der Vergangenheit. Er hat dich ausgesondert, er hat dich gewaschen, er hat dich geheiligt, er hat dich berufen, ihm zu dienen, ein Segen zu sein, Menschen zu helfen, Menschen zu dienen, einen Unterschied zu machen für ihn in dieser Welt, Belohnungen zu verdienen. Und jetzt ist die Zeit, es zu tun, alles zu geben, uns von ihm gebrauchen zu lassen. Wir sind so oft von unseren Unzulänglichkeiten und unseren Versagen, Verdammnis, Selbstmitleid, all diesen Dingen abgelenkt. Aber sei frei im Namen Jesu. Er hat das beglichen. Aber sei auch ein Gezeichneter von Jesu Blut in all diesen Bereichen. Wir können und sollen anders hören und anders leben, anders schaffen wegen dem Leben Jesu an uns und in uns. Denk dran, du bist mit allem, was du bist, Gott geweiht. Römer 6, Vers 13, stellt auch nicht eure Glieder, Hände, Beine, Mund, Ohren, Denken, was immer, eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Vers 21, und nimm von dem Blut, das auf dem Altar ist, und von dem Salböl, und sprenge es auf Aaron und auf seine Kleider und auf seine Söhne und auf die Kleider seiner Söhne mit ihm. So werden er und seine Kleider und seine Söhne und die Kleider seiner Söhne mit ihm geheiligt. Also die Kleider der Priester waren voll mit Blutflecken und Ölflecken. Spricht von dem Erlösungswerk Jesu und Zurüstung und Salbung durch den Heiligen Geist. Dann nimm von dem Widder das Fett, den Fettschwanz und das Fett, das die Eingeweide bedeckt, dazu den Leberlappen und die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen ist, sowie die rechte Keule, also Freude für einen Metzger, das zu lesen. Denn ein Widder der Einsetzung ist es. Das waren die besten Teile. Das Beste war für den Herrn und ihm gebührt nicht weniger als unser Bestes. Ferner ein fladenförmiges Rundbrot, einen Ölbrotkuchen und einige Fladen aus dem Korb der ungesäuerten Brote, der vor dem Herrn steht. Und lege das alles auf die Hände Aarons und auf die Hände seiner Söhne und schwinge es als Schwingopfer vor dem Herrn. Die wurden sozusagen dem Herrn symbolisch gereicht. Dann nimm es von ihren Händen und lass es auf dem Altar über dem Brandopfer als Rauch aufsteigen zum wohlgefälligen Geruch vor dem Herrn. Ein Feueropfer ist es vor dem Herrn. Und nimm die Brust von dem Einsetzungswidder, der für Aaron ist, und schwinge sie als Schwingopfer vor dem Herrn. Sie soll dein Anteil sein. Und heilige die Brust des Schwingopfers und die Keule des Hebopfers, die geschwungen und die abgehoben worden sind von dem Einsetzungswidder, von dem, was für Aaron und von dem, was für seine Söhne ist. Und es soll Aaron und seinen Söhnen zukommen, als eine ewige Ordnung bei den Söhnen Israel, denn es ist ein Hebopfer, und ein Hebopfer soll es sein bei den Söhnen Israel, ihr Hebopfer von ihren Heilsopfern für den Herrn. Die heiligen Kleider Aarons soll nach ihm seine Söhne zuteil werden, damit man sie darin salbe und darin weihe. Also bleiben wir erstmal bei dem Vorherigen. Oder lesen wir den nächsten. Noch 7 Tage soll sie anziehen, da geht es wieder um die Kleider. Wer von seinen Söhnen an seiner Priesterstatt wird, wer in das Zelt der Begegnung hineingeht, um im Heiligtum zu dienen. 7 Tage hat diese Einweihungsfeier gedauert. Und die heiligen Kleider von Aaron sollten seine Söhne zuteil werden. Wir dürfen die heiligen Kleider, das heilige Kleid unseres hohen Priesters tragen. Sein perfektes, heiliges Leben für uns. Das ist unsere Position vor Gott heute. Wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und einmal werden wir mit ihm verherrlicht sein. 1. Johannes 3 sagt uns, seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also einmal wird es wirklich Realität sein. Wir werden sein, wie er ist. Du sollst den Einsetzungswidder nehmen und sein Fleisch an heiliger Stätte kochen. Nach dieser Klammerbemerkung jetzt über die Kleider kommen wir wieder zurück. Dann sollen Aaron und seine Söhne das Fleisch des Widders und das Brot, das im Korb ist, am Eingang des Zeltes der Begegnung essen. Sie sollen die Stücke essen, mit denen die Sühnung vollzogen wurde, um ihnen die Hände zu füllen, um sie dadurch zu heiligen. Ein Fremder darf nicht davon essen, denn sie sind heilig. Wenn aber von dem Fleisch des Einsetzungsopfers und von dem Brot etwas bis zum nächsten Morgen übrig bleibt, dann sollst du das übrig gebliebene mit Feuer verbrennen. Es darf nicht gegessen werden, denn es ist heilig. So sollst du mit Aaron und seinen Söhnen verfahren, nach allem, was ich dir geboten habe. 7 Tage sollst du sie weihen. Also Gemeinschaftsopfer. Essen. Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Vorrecht seiner heiligen Priester. Und es ist unser Vorrecht in Jesus. Seid ihr begeistert darüber? Es ist nichts Selbstverständliches, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Das ist ein ungeheures Vorrecht. Nutzen wir das zur Fülle? Vers 36, auch sollst du täglich einen Stier zur Sühnung als Sündopfer darbringen und den Altar entsündigen, indem du Sühnung an ihm vollziehst und du sollst ihn salben, um ihn zu heiligen. 7 Tage sollst du Sühnung am Altar vollziehen und ihn dadurch heiligen. So wird der Altar hochheilig sein. Alles, was den Altar berührt, ist heilig. Also auch der Altar wurde Gott geweiht. Und alles, was den Altar berührt hat, war heilig, war abgesondert für ihn. Also du durftest nichts mehr zurücknehmen, was du auf den Altar gelegt hast. Du durftest nicht sagen, oh, ich habe mir das anders überlegt, ich will das Vieh wieder zurückhaben, die Tante Emma kommt morgen zum Essen. Nee, das ging nicht. Hast du dein Leben, hast du dich auf den Altar gelegt, an das Kreuz, dann nimm es nicht zurück. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen, niemals zurück, heißt in einem Lied. Schlag Kapitel 40 mit mir auf. Wir haben noch ein Kapitel, macht euch gemütlich. Nee, ihr werdet staunen, wie schnell wir dieses Kapitel durchmachen. Im Kapitel 40 ist das letzte Kapitel, was wir noch nicht durchgenommen haben, wird beschrieben, wie das Heiligtum aufgerichtet und geweiht wird. Vers 1, der Herr redete zu Mose und sprach, am Tag des ersten Monats, im ersten des Monats sollst du die Wohnung des Zeltes der Begegnung aufrichten, also ein Jahr nach dem Auszug aus Ägypten. Und dann die ersten 16 Verse wird beschrieben, wie Gott dem Mose aufträgt, das Heiligtum einzurichten mit all diesen Gegenständen, die wir schon besprochen haben. Mach bitte das nächste Bild rein. Müssen wir nicht nochmal lesen, kennen wir schon alles. Und da wird auch beschrieben, dass alles mit Öl gesalbt werden soll, auch die Priester. Wir sind abgesondert, wir sind gesalbt mit seinem Heiligen Geist. Und dann in der zweiten Hälfte des Kapitels wird beschrieben, wie Mose diesen Auftrag ausführt. Das Ganze nochmal. Und es wird immer wieder gesagt, alles, was Gott oder was der Herr Mose geboten hatte, das hat er ausgeführt. Es wird mehrfach wiederholt, das ist eine Schlüsselfrage. Alles, was Gott Mose geboten hatte. Und er hat alles ausgeführt. Gott hat eine sehr konkrete Vorstellung, wie wir ihn anbeten sollten. Und wie unser Leben und unser Dienst aussehen soll. Und wir dürfen und wir sollen nicht unser eigenes Ding drehen, irgendwie kreativ werden bei unserer Lebensplanung. Es ist wichtig, dass wir im Gehorsam sind. Also wo Gott klar spricht, da wollen wir auch klar folgen. Das ist auch das Heilste für uns. Ihr könnt das in eurer stillen Zeit durchlesen diese Woche. Das ganze Kapitel. Vers 33, und er richtete den Vorhof auf, rings um die Wohnung und um den Altar und hängte den Vorhang des Tores zum Vorhof auf. So vollendete Mose das Werk. Und seht, was dann passiert, Vers 34. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Das Resultat war Herrlichkeit, die erfahrbare Gegenwart Gottes. Vers 36, so oft sich die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Söhne Israel auf all ihren Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, dann brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war ein Feuer in der Wolke vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange sie auf der Wanderung waren. Gott war bei ihnen. Und Gott ist mit uns, wenn wir mit ihm sind. Lasst uns zum Abschluss Psalm 23 aufschlagen. Daran habe ich gedacht, als ich diese Verse gelesen habe. Lasst uns den zum Abschluss zusammen lesen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Lass uns gemeinsam lesen, das ist eine gute Idee. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn, lebenslang. Vater, dafür sind wir so dankbar, dass wir dein Volk sein dürfen, deine heiligen Priester sein dürfen, dass wir mit dir leben dürfen, Gemeinschaft erfahren dürfen, auch dass wir dir dienen dürfen, das ist so ein Vorrecht. Danke, dass du das möglich gemacht hast. Danke, Jesus, für dein Opfer für uns, für dein heiliges Leben für uns, dass wir begleitet sein dürfen mit dir. Wow, wir sind so sehr beschenkt. Und danke, dass du gesagt hast, siehe, ich bin bei euch alle Tage.